So, jetzt geht's. Erstmal zwei kleine Vorbemerkungen. Ein Hinweis für die Handybesitzer unter uns. Bitte nachher beim Rausgehen unbedingt das Handy wieder einschalten, damit du jederzeit erreichbar bist. Ein zweiter Punkt, wie Peter da die Mail rumgeschickt hat, darf ich dann aber gut, Psalm 23, heute haben wir ja Palmsonntag und der ist ja eigentlich noch in der Landeskirche, vornehmlich am Misericordias Domini, beim guten Hirten, nach zweiter Sonntag nach dem Osterfest dran. Aber es ist, denke ich, auch ein gutes Wort für uns heute im Angedenken an unseren Herrn Jesus. Das waren die zwei Vorbemerkungen. Jetzt, denke ich, können wir starten. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da sein wird. Unser lieber Herr Jesus Christus, unser Retter. Amen. Dem Psalm 23. Die Psalmen werden Land auf Land ab eigentlich immer benannt als die Lerchen. Wenn man so in die Vogelwelt hineinschaut. Jetzt ist schon der Fröhlich von oben. Und dieser Psalm 23 wird als die Nachtigall der Vögel eigentlich bezeichnet. Noch einmal herausgestellt. Und wir haben viele Auslegungen. Ich war eigentlich so überrascht, ich habe jetzt schon zweimal im Altenheim über den Psalm gesprochen, im Gottesdienst dort. Und heute ist das dritte Mal in 4 Wochen, dass dieser Psalm mir über den Weg geht. Und ich dachte erst, oh Mann, was willst du noch sagen? Und ich war so fasziniert über die Tiefe und Weite dieses Wortes, dass ich euch ein wenig mit hineinnehmen möchte. Wir haben mehrere Auslegungsstränge, das einfach mal um einige Vorbemerkungen, dass wir überhaupt verstehen, die Tiefe und Weite dieses Psalms. Einige Vorbemerkungen. Was haben wir vorhin in einem dieser, im zweiten Lied haben wir, oh halt, da sind wir ja noch nicht richtig dabei. Ah ja. Der gute Hirte Jesus Christ, der du mein Ein und Alles bist. Wir haben vorhin im zweiten Lied einen Kehrvers gesungen. Wer kann den nochmal wiederholen? Ich meine, da war ein Teil, der zweimal in diesem Kehrvers drin war. Was haben wir, so viele Schüler hier und junge Leute? Das Gedächtnis, das kann man nicht angehen. Jesus Gottes Lamm. Was hat das mit Psalm 23 zu tun? Johann Jakob Rambach, 1693 bis 1735, schreibt über diesen Psalm, ich lese mal und zitiere, wir nehmen demnach diesen Psalm zuerst als ein Loblied, welches der Messias selbst auf seinen himmlischen Vater gerichtet und darin er dessen Liebe und Treue befunden. Das Lämmlein gewesen, so muss er auch einen Hirten gehabt haben, unter dessen Schutz und Aufsicht er war. Er legt diesen Psalm auf Jesus als das Lamm hinaus. Wie ich das zum ersten Mal las, dachte ich, hei, mir fiel die Kinnlade runter. Habe ich noch nie so gesehen. Luther legt diesen Psalm noch einmal in ganz anderer Weise aus. Er sagt, der Prophet gibt dem Worte Gottes mancherlei Namen. Heißt es fein, lustig, grünes Gras, frisches Wasser, ein richtiger Weg, Steckenstab, Tisch, Balsam, Freudenöl und ein Becher. Und tut solches nicht vergebens, denn die Kraft des Wortes Gottes ist auch mancherlei. Und jetzt haben wir immer noch nicht gelesen, den Psalm, ne? Aber ich dachte, wir brauchen den auch gar nicht lesen, wir können ihn alle auswendig, oder? Oder? Ja. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln, er weidet mich auf grünen Auen, er führt mich zu frischen Wassern. Er erquickt meine Seele und führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und wenn ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Schrecken und Stab, die trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Kannst du ihn auch schon auswendig?
Ja.
Ah, wir haben ein Stück gehört. Also, ich habe doch noch was mitgebracht. Immer so ein bisschen was zu gucken. Sieger Köhler, ein württembergischer Pfarrer und Künstler, hat sehr viele Bilder auch zum Alten und Neuen Testament gemalt. Und hier ein Bild einmal, Jesus, der gute Hirte. Deswegen habe ich auch Johannes 10 lesen lassen, weil sich das genau deckungsgleich eigentlich ineinander verschränkt. Ja. Der gute Hirte, der sein Lämmlein auf der Schulter trägt. Ich wollte aber heute nicht nur Bilder angucken, sondern... Ah nee, es ist der erste Punkt da noch gar nicht durch. Ja, also es ist doch halt... Da habe ich doch auch den ganzen Text noch einmal. Und es ist wunderbar, dieser Hirtenpsalm kommt ja, wenn wir es einordnen in die Psalmenreihe, nach welchem Psalm, der letztes Mal gepredigt wurde? Der 22. Was ist denn das für ein Psalm? Ein Todespsalm. Dort wird ein Stück weit erläutert, wie Jesus am Kreuz sein Leben aushaucht. Und jetzt kommt dieser 23. Psalm gleich hinten dran. Helmut Lamparter, ein Theologe aus Ludwigsburg, schreibt: Vielleicht wollten die alten Lehrer Israels, die den Psalter redigierten, dazu anzeigen, wie schrecklich und köstlich zugleich es ist, ein Mensch zu sein, der Gottes Ruf vernahm. Wunderbar, wie man hier sieht, Todestiefen, in die uns Jesus hineinführt. Aber auf der anderen Seite auch genauso wieder den Trost gibt, ja, dass wir erkennen, und auch sagen können, er erquickt meine Seele. Mit dem Bekenntnis beginnt der Psalm. Der Herr ist mein Hirte. Schon die Reihenfolge muss uns ein wenig aufhorchen lassen. Es ist letztendlich Hirte, Herr, Herr, Hirte, nicht umgekehrt. Nicht Hirte und Herr, sondern Herr und Hirte. Ja? Es ist ein Herrschafts- und ein Gehorsamsverhältnis hier angezeigt. Der Herr ist der Hirte und der Hirte ist der Herr über seine Herde. Hier haben wir eine klare Führung zu sehen. Erwähnung, Führung, Gehorsam, Nachfolge. Das sind die Akzente dieses kleinen Verses, das Verhältnis des Hirten zu seiner Herde. Kannst du das auch sagen? David hat es sagen können. Viele können es heute sagen. Aber ist das wahr? Ist der Herr dein Hirte? Durch den ganzen Psalm geht ja dieses Vertraute in den ersten drei Versen. Mein Herr, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grüner Aue. Ich kreise das mal so ein bisschen ein. Mir wird nichts mangeln. Mich auf grüner Aue. Mich zu frischen Wassern. Meine Seele, mich. Sechsmal haben wir mir, meiner, mich. Die Zahl 6 ist immer die Zahl des Menschen. Die Zahl 5 ist ja die Bedürftigkeit des Menschen vor Gott, aber hier haben wir die Zahl des Menschen. Und auch hier wird ein Stück weit deutlich durch den Inhalt, der hier vermittelt wird, dass hier Trost und Geborgenheit für den Menschen letztendlich nur unter der Herrschaft dieses einen, dieses Hirten Jesus Christus zu finden ist. Dann habe ich nochmal einige Zahlen, und zwar dreimal kommt er. Ich habe es wieder eingekreist. Die Zahl 3 signalisiert uns letztendlich die Dreieinigkeit. Auch hier sehen wir Vater, Sohn und Geist. Du habe ich auch dreimal. Jetzt wird es ein bisschen unten rechts, sehen wir es ja noch. Und hier haben wir schon Evangelium in Reinsform. Und wenn ich schon wandert im finstern Tal, ja, was ist denn das für ein Tal? Jesaja 9, Vers 1 sagt, ein Volk, das in der Finsternis sitzt, kriegt ein großes Licht. Das war das zweite Du. Mein Becher fließt über. Wir haben es gerade gelesen, Johannes 10. Christus ist gekommen, damit wir Leben haben und die Fülle haben. Und das dritte Du, im Hause des Herrn immer da. Jesus sagt in Johannes 3, 36, wer an mich glaubt, hat das ewige Leben. Wir bleiben noch ein klein wenig an diesem Main stehen, bevor wir nachher zu fünf Punkten kommen, die uns hier heute als Wegleitung dienen sollen. David sagt nicht, der Herr ist also der Hirte der ganzen Welt oder der Hirte irgendeines Volkes. Nein, er sagt, er ist mein Hirte. Da drückt er eine ganz tiefe Beziehung aus. Es ist so, wie wenn ich sage, das ist mein 5-Euro-Stück, was da liegt, mein 5-Euro-Schein. Den habe ich erarbeitet, der gehört mir. Und genau so haben wir es auch hier. Der Herr ist mein Hirte. Kannst du das auch sagen? Ich möchte es immer wieder sagen und fragen, kannst du das für dich sagen, der Herr ist mein Hirte? Das heißt, ich greife jetzt richtig hin. Kleine Geschichte am Rande, mir jetzt gerade noch dazu einfällt. Ein Pfarrer hatte einen Buben zur Konfirmation. Ja, es war nicht ihm gegeben, so die Mathematik und die englischen Sachen so richtig auswendig zu lernen, aber der Pfarrer hat gedacht, komm, wenn ich ihm das eine beibringe, der Herr ist mein Hirte. Und er hat ihm gesagt, du, das Mein, das musst du festhalten. Ganz festhalten. Dann kommst du durchs Leben durch. Und der Bub hat nicht viel verstanden, aber das hat er gewusst, mein Hirte, das hat er festgehalten. Und dann war es, er war Schafhirte auch, dann war er im Winter draußen, es hat furchtbar geschneit und ein Wintereinbruch kam. Und dieser Junge kam mit seinen Schafen nicht mehr heim. Und dann kamen die ersten Schafe, ein Schaf ist riesig dumm, das weiß gar nicht, wo es heimgeht. Und dann sind sie gegangen und haben gesucht und er lag dann, und die Schafe lagen um ihn herum, aber er war erfroren. Aber das ganz Komische war, diejenigen, die ihn gefunden haben, die sagten dem Pfarrer nachher, Pfarrer, kannst du das nicht sagen, der hat den einen Finger da so komisch festgehalten. Und dann sagte der Pfarrer, ja, ich weiß warum. Der Herr ist mein Hirte. In der letzten Todesnot hat er dieses signalisiert, der Herr, da halte ich fest an diesen meinen Hirten. Er sagt nicht, der David, ich hoffe, ich denke, ich meine, oh, wer doch immer, nicht wie die Professoren dann, ja, ich denke, das kann man nicht wissen und so weiter. Doch, doch, ich weiß es, Jesus ist mein guter Hirte. Und er gibt mir Gewissheit, die pflanzt er durch den Glauben in mein Herz hinein. Lass bitte nicht eher ruhen, als dass du weißt, dass dieser Herr dein Hirte ist. David redet von der Gegenwart. Er redet nicht gewesen oder es wird irgendwann mal sein. Nein, er sagt jetzt, hier und heute ist dieser Jesus mein Hirte. Auch wenn Jesus da noch weit weg war, aber wir haben hier schon Jesus im Alten Testament. Oft ist es ja so, dass wir uns sperren. Warum? Ernst Modersohn sagt dazu, es ist ja für den selbstgerechten Menschen schwer, in ein persönliches Verhältnis zu Jesus zu kommen. Man will kein Schaf sein. Wer will das schon? Schafe sind ja die dümmsten Tiere, die es geben kann. Sie verfügen über keine Intelligenz. Man braucht in der Welt ja deswegen auch den Namen, du bist Schaf. Ja? Und ein Schaf werden, ja, da muss man aufhören, auf alles können und wollen und ringen zu verzichten. Das will der stolze, kluge, fromme Mensch nicht. Das kommt ihnen schlecht in den Sinn. Und da muss der Herr viel Mühe dran aufwenden, um dieses eigene Können und Wollen, ja, zu einem folgsamen Schaf werden zu lassen. Viele Weissagungen im Alten Testament beziehen sich auf den Hirten, auf die Schafe. Jesaja spricht von dem Hirten, der kommen wird. Hesekiel spricht von dem Hirten, der kommen wird. Überall Paulus und Petrus nennen ihn den guten Hirten. Und jetzt wollen wir in fünf Schritten uns einfach mal herantasten an dieses wunderbare Psalmgeschehen. Nichts wird mir bei dir fehlen, hilfst du mir den Weg zu wählen. Er weidet mich auf grünen Auen. Das ist die erste Auslegung und wir denken ja jetzt gleich an die grüne Aue des Paradieses. Oh, wie hat der Mensch dieses ja, Bewahrungsgehege, diesen Raum der Bewahrung verlassen. Wir können sein wie Gott. Ach, das ist ja herrlich, ne? Das gaukelt uns ja heute Buddhismus und der Hinduismus, alles gaukelt uns vor. Das Gute im Menschen, ach man, da müssen wir herausholen. Rousseau, nicht dieser große Erzieher, dem sie alle hinterherren. Der Mensch ist gut, der gute Kern, den müssen wir entfalten. Und dann sehen wir, der flammende Engel steht vor diesem Paradies, nicht umsonst. Ja, weil der Mensch so ein gutes Herz hat. Nein, weil er ein abgrundtief verlorenes Herz hat. Luther sagt, ich bin ein alter, dreckiger Madensack. Das habe ich bei mir erkannt. Aus dem Grunde. Und jetzt suchen wir doch händeringend nach einem Ersatz. Wir suchen diese grünen Auen, diese Gefilde, wo wir, ja, kann man sagen, fast wie Schlafen dann uns aufführen können. Und dann denkt man natürlich jetzt gleich, grüne Auen, oh, das ist Gold und Silber, Purpur, köstliche Leinwand, Vergnügung, Tanz, Essen, Trinken, alles, was das Leben so an Freude mit sich bringt. Ja, und dann haben wir moderne Agitatoren, die sagen, ja, wenn allen alles gehört, oh, dann ist ja alle, da gibt es gar kein, nicht, dann gibt es das Bürgergeld für 100.000, für Milliarden Leute. Ist doch herrlich. Dann gibt es doch gar keinen Zwist mehr. Wenn dein und mein, ist ja alles gleich. Aber das ist leider ein Traumschloss, ja, das gibt es nicht. Die Französische Revolution wollte das auch. Gleichheit, Brüderlichkeit, Freiheit, herrlich. Und was war? Eine Blutspur ohne Ende. Der Marxismus wollte es genauso. Ja, natürlich wollen wir Gleichheit, Freiheit. Wenn wir das Kapital abschaffen, wenn allen alles gehört, dann gehört die Religion von alleine. Das ist ja Opium fürs Volk. Wird dir jetzt freigegeben. Hast du Haschisch in den Taschen? Hast du immer was zu naschen? Und jetzt kommt's. Eine Blutspur ohne Ende. Dann denke ich ans Dritte Reich, sie haben alle geschrien, wir brauchen eine neue Gesellschaftsordnung. Ich denke an Herrn Schwab und seine Freunde, die jetzt diese neue Weltordnung hier einführen wollen. Und es wird eine Blutspur ohne Ende werden. Lauter Phantasten, heitle Träume, die nicht wahr werden. Zur Gleichheit auf dieser Welt wird es niemals kommen. Erst in dem Moment, wenn Jesus sein Reich aufrichten wird hier in dieser Welt und in der Ewigkeit. Und andere suchen diese grünen Auen in der Weisheit, in Wissenschaft, in schönen Künsten. Wir wollen ja gar nicht leugnen, dass dort auch manches Gute gesagt wird. Aber was ist dann, wenn Not und Trübsal hereinbrechen, wenn das Gefühl der Schuld und des schlechten Gewissens vor Gott nicht mehr zur Ruhe kommt? Kann man dann mit Goethes Faust oder mit Shakespeares Hamlet trösten? Und was sage ich dem, der am Sterbebett sitzt, schalte ich da Beethovens Neunte ein? Was sage ich dem als echten Trost? Ich habe nichts. Wir brauchen eine andere Weide. Und Luther sagt auch hier, er ist allein der gute Hirt, der Israel erlösen wird, aus seinen Sünden allen. Er weidet auf der grünen Aue des Wortes Gottes. Der Mensch lebt ja nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Dieses göttliche Wort, das hören wir sonntags in der Kirche. Ich hoffe, du wirst es auch täglich morgens und vielleicht auch abends zu Hause hören. Dieses Wort erquickt die Seelen. Dieses Wort von diesem wunderbaren Gott, der, wo uns das eigene Herz verdammt, größer ist als unser Herz. Das Wort von der Gnade. Dass die Sünde zwar mächtig ist, aber dieser Heiland noch viel mächtiger. Das Wort vom Kreuz, das uns zur Krone hinführt. Das Wort vom Frieden, mitten in einem Leben von Streit und Not. Das Wort vom ewigen Leben, mitten in einem Verwelken dieser Welt. Wir sehen es doch jetzt wieder 140 dort in Moskau, einfach weg. Furchtbar. Wir sehen den Tod auf Schritt und Tritt und sind daher laufen. Wo ist das Wort Gottes? Wo es dort richtig gelehrt wird, dort sind die grünen Auen. Und dort erquickt der Heilige Geist mit diesem frischen Wasser, was er uns gibt. Ein zweiter Punkt. Du führst mich zum Lebensquell, stärkst mich an der schlimmsten Stelle. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Das ist das Zweite, was David uns hier ins Stammbuch hineinschreiben möchte. Die rechte Straße wird vom Hebräischen anders übersetzt. Der Weg der Gerechtigkeit. Das übersetzt Luther aus dem Urtext. Und Luther sagt dazu, gerade geebnete Wege, sodass Berge, Klippen, Abgründe, Unebenheiten, Buckel und Löcher auf dem Wege oder Umwege hinter das Dorngestrüpp den Gegensatz bilden würden, sondern richtige Wege, sodass ihre Gerechtigkeit der Gegensatz zum Trügerischen ist. Diese Straße führt direkt zum Himmel. Wenn es auch oft uns scheint, als würde es kreuz und quer rauf und runter gehen, aber diese Straße führt direkt hinein in die Ewigkeit. Viele Wege führen nach Rom. Ich war schon mal ein, zwei Studienfahrten in Rom gemacht. Oder gibt es viele Wege. Man kann mit dem Zug, mit dem Flugzeug, man kann zu Fuß, mit dem Fahrrad. Überall kommt man dann nach Rom hin. Nicht? Aber viele Wege nach Rom, aber es führen viele Wege in die Hölle. Es gibt aber nur einen Weg, der zur himmlischen Heimat führt. Und das ist der Weg, den wir durch Buße und Glauben letztendlich gehen können. Es ist aber auch zugleich der Weg der Trübsal und des Trostes. Nur dieser Weg führt letztendlich aufwärts. David ahnt das und ja, sagt dann einfach auch nicht dieses Wort hier in Finsternis und Todesschatten, auf dem Weg des Friedens wirst du uns aber auch führen. Ja, wir Kinder des neuen Bundes wissen diese tägliche Erfahrung, der Herr führt uns auf rechter Straße. Kennen wir die erste These von Luther, von den 95? Wie jetzt erwartet, die 95, das ist die erste. Er sagt dort, tut Buße. Denn das Leben seiner Gläubigen ist eine ständige Buße. Buße, eine stetige Abwendung des Sinnes von der Sünde, Hinwendung in den Sinnen zu Gott. Also General von Vielmann sagt es ganz kurz, stopp, kehrt, marsch. So, ne? Also jetzt weißt du, was Buße heißt. Es bedeutet immer Sinnesänderung. Buße heißt nicht, dass ich sage, ihr müsst ja auch, und, ja, das ist viel zu anstrengend und das kostet mich zu viel und. Also so, ausreden, nein. Buße bedeutet ganz knallhart, ich gehe zum Nachbarn und sage, du, ich habe dich dort angeschwärzt. Ich bringe auch die 50 Cent, die ich zu viel in der Kasse wieder bekommen habe, zurück. Und sage, ihr, sie haben sich vertan, ich habe sie betrogen. Ich hätte gerne es nicht gemacht. Und. Das ist Sinnesänderung. Metanoia im Griechischen. Nicht, dass ich sage, ja, komm, wir müssen eigentlich, aber nein. Sinnesänderung, und das kann nicht oft genug überall, wo wir auch sind, in den Verkündigungen gesagt werden. Und das ist der Weg letztendlich, der zu Jesus führt. Abkehr vom Alten, Hinkehr zum Neuen. Abkehr von der Welt und von meiner Sünde, Hinkehr zu meinem Heiland, der letztendlich alle meine Sünde getragen hat. Und das lässt Jesus predigen bis ans Ende der Welt. Was nämlich? Ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Der Weg der Buße und des Glaubens, das ist die rechte Straße, die der gute Hirte die Seinen führen wird. Die aber Jesus angehören in Buße und Glaube, die werden auch durch mancherlei Trübsal geführt. Es geht gar nicht so darum, dass man dann sagt, naja, die Trübsal ist jetzt meine Krankheit. Und da ist Zipperlein und dies und jenes, das hat jeder. Ohne dass er Christ wird, kriegst du Angriffs. Aber das, was ich um Jesu Willen erleide, Schmähungen, Verfolgungen, ungerechte, lieblose Behandlung, das ist hier gemeint. Dort, wo Menschen Jesus ablehnen, werden sie uns immer wieder auch dagegen opponieren und sagen, das will ich nicht. Und das führt hinein, auch in manches dunkle Tal. Ja. Aber auch dort kannst du getrost sein. Der gute Hirte bleibt nicht vor dem Tal stehen und sagt, geh du mal alleine durch. Ich habe schon genug Ärger mit den anderen hier, nicht noch mit dir auch noch. Ja. Nein, er geht mit durch dieses dunkle Tal, durch das er dich hindurchführt. Und warum tut er das alles um seines, nicht um meines Namens willen, sondern um seines herrlichen Jesus Namens willen? Er führt mich auf rechter Straße. Ein dritter Punkt: Fall ich in ein dunkles Loch, gilt mir deine Treue doch. Viele denken, oh, wenn ich jetzt so Jesus nachfolge, dann geht das so von Gipfel zu Gipfel, von Baumkrone zu Baumkrone, um die Waldwege zu schonen, ja, bis zur letzten Höhe. Aber mit diesem Heavy-Christentum ist es nicht getan. Da kommt keiner ins Ziel. Keiner kommt mit diesem Heavy-Christentum ins Ziel. Gerade junge meinen ja immer wieder, junge Menschen so nicht, oh ja, wenn ich die Verkündigung immer wieder so gehört habe und höre nicht, oh, wenn Jesus, na, dann gehen die Titel weg und alles wird gut und dann der Geldbeutel ist immer voll und so weiter. Na, das sind ja alles dumme Sprüche, Lügen, die man hier einmal auftischt. Wenn man sieht, wenn Jesus seine Leute greift, dann wird es ernst. Ich habe jetzt wieder gehört von einem Pfarrer aus Süddeutschland, vor 2 Jahren ist er zum Glauben gekommen. Und dann ging es rund. Die Kirchengemeinde war ungläubig. Dann fängt es an, das Dunkel los. Und dann kann man vielleicht auch nicht mehr schlafen nachts. Weil man weiß, oh, was kommt da auf mich zu? Ich kann es gar nicht richtig einordnen. Jesus sagt aber ganz eindeutig, wer mir nachfolgen will, der nehme das Kreuz auf sich. Sein Kreuz, nicht das Kreuz von Herrn Jesus. Da brauchen wir nicht hinterher springen. Aber er gibt jedem sein Kreuz und das ist das Wort auch, das Köstliche für alle Kreuzträger, was wir hier haben. Ob ich schon wandere im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Ich kann heute gar nicht alles so in das Detail auslegen, wie man es eigentlich bräuchte. Das ist ein Wort, dein Stecken und Stab trösten mich. Dieses Wort hat Gregor von Nazianz getröstet, 650 herum, wer sich vor dem Gericht verantworten musste. Dieses Wort hat Dietrich Bonhoeffer in der Todeszelle gegürtet, als er zum Galgen ging. Schauen wir. Und der Philosoph Immanuel Kant hat sogar gesagt, sogar der, alle Bücher, die ich gelesen habe, haben mir den Trost nicht gegeben, den mir dieses Wort aus der Bibel gegeben hat. Das finstere Tal, das Tal des Kreuzes, der Trübsal, der Tränen, des Todes. Wir merken, die Füße, unsere Füße gehen oft dunkle Wege, die wir gar nicht so richtig verstehen. Aber voran, und das ist das Gute, voran geht Jesus. Der geht nicht neben uns, auch nicht hinter uns, auch nicht über uns, der geht vor uns her. Und leuchtet mit seinem Hirtenstab die Dunkelheit aus, dass wir ihn durchfinden. Und wenn dann die Berge der Angst kommen und die Zweifel an einem Nagel, soll ja keiner sagen, dass er dann über die Zweifel erhaben wäre. Schon manchen gesehen, der ganz, ganz fest im Glauben sich wähnte und dann starb jemand weg und dann kriegte man die Nachricht per E-Mail, ich hätte meinen Glauben schon über Bord geschmissen, weil ich das gar nicht fassen konnte, dass diese oder jene Person wegstarb. Ja, Jesus bleibt in der Trübsal bei uns. Egal welche Täler, da gibt es auch ein Tal der Selbsterkenntnis. Hast du das schon durchschritten? Das Tal der Selbsterkenntnis? Wir denken immer so, ja, da gehört noch ein Orden hin und noch einer in die Macher Besuchsdienst, da gehört irgendwo schon der Orden, da gibt es gar keinen Platz mehr für den Orden. Nein, nein. Jesus sagt, in unserem Herzen, was ist schon da drin? Fröhlichkeit, Mut, Langmut, Geduld. Keiner sagt was? Da ist doch gar nichts drin. Wenn ich reinschaue, ist Ehebruch, Mord, Diebstahl, Nein, Unzucht. Also das ist in meinem Herzen drin, habe ich alles gefunden. Und ich habe immer nur gesagt, Herr, halt mich fest. Halt mich fest. Da kann ich doch überhaupt nichts vorzeigen. Nichts, gar nichts. Drecksladen bin ich. Mehr kann ich doch gar nicht sagen. Das Tal der Selbsterkenntnis. Weißt du, und wenn sie dann immer so rumschunkeln und sagen, oh, näher mein Gott zu dir und schwebt schon halb im Himmel, dann sage ich, Mensch, weißt du, was das bedeutet, näher mein Gott zu dir? Da, wo der Petrus nahe an Jesus herangekommen ist, nach diesem Fischfang, Herr, geh weg, Ich bin ein sündiger Mensch. Das passiert, wenn ich in die Nähe Jesus komme. Also würde ich die schunkeln. Dann gibt es das Tal der Krankheit. Ich habe Blasenkrebs gehabt und jeder weiß, was das heißt, wenn man irgendwo einen begleitet, der Krebs hat. Da gehen erstmal alle Lichter aus. Und da wird es dunkel. Das Tal der Krankheit. Das Tal der Verleumdung. Verfolgung, ja, wenn wir sehen, wir sind ja hier noch im Schlafenland. Geh aber mal nach die nordafrikanischen Länder etc. und so weiter. Da wird verfolgt. Da wird nicht lang gefragt, wie fühlst du dich und Wasser und Brot reicht aus. Weißt du, Zudecke willst du noch? Hier nehmen wir noch eine weg. Auf dem blanken Boden darfst du schlafen. Und mach ja nicht den Mund auf, sonst bist du morgen fremd. Das heißt es. Das Tal des Todes durchschreiten. Weißt du, und dann kommen wir am letzten Ende auch dahin. Wir haben ja nachher noch, aber da kommt dann die fröhliche Nachricht. Aber was mir wichtig ist, er gibt uns Kraft zum Tragen. Er zeigt uns das wunderbare Ziel, auf das wir hinlaufen. Und Paulus sagt das ja, die Leiden dieser Zeit sind nichts, gar nichts, gegenüber der Herrlichkeit, die auf uns letztendlich zukommt. Spurgeon schreibt, und das muss ich unbedingt, es ist so ein köstliches, was er hier schreibt, das Spurgeon. Ob ich schon wanderte, das sterbende Gotteskind ist nicht in Aufregung, es rennt nicht. Es hält den gewohnten Schritt ein, es geht ja nur durchs finstere Tal. Wir bleiben nicht darin. Wir wandern durch die dunkle Schlucht des Todes und treten plötzlich in ein helles Licht hinein. Der Tod ist nicht das Haus, sondern die Vorhalle. Nicht das Ziel, sondern der Durchgang. So dann heißt es nicht das Tal des Todes, sondern im Hebräischen kann man es auch übersetzen, die ersten Kirchenväter haben das so übersetzt, Tal der Todesschatten. Wir wissen nicht, dass der Tod in der Tat seinem Wesen nach abgetan ist. Und es bleibt nur noch von ihm ein Schatten übrig. Einer hat gesagt, wo Schatten ist, muss auch Licht sein. Und so ist es hier. Der Tod steht auf der einen Seite der Straße, die wir durchgehen haben. Und das himmlische Licht leuchtet von hinten auf diesen Tod herzu. Und dann wirft er seinen Schatten auf diesen Weg. Kein Mensch fürchtet sich vor einem Schatten, schreibt Spurgeon. Denn ein Schatten kann niemand auch nur für einen Augenblick den Weg versperren. Der Schatten eines Hundes kann nicht beißen. Der Schatten des Todes kann uns nicht verderben. Darum lasst uns vor ihm keine Furcht haben. Soweit einfach mal Spurgeon. Ein vierter Punkt. Seht mir alles sonst entgeht. Es steht mir alles sonst entgegen. Schenkst mir Brot und Wein und Segen. Ich habe dazu auch ein kleines Bild von Sieger Köder. Ja, er interpretiert auch schon wieder ein wenig die Hand Gottes, dann der reichgelegte Tisch, die Liedstrophen, die Harfe, die Blumen, das Getränk und dort sehen wir die Hand, die herunterreicht. Ja, das könnte man so deuten. Steht mir auch sonst alles entgegen, schenkt mir Brot und Wein und Segen. Der göttliche Hirt ist zugleich der göttliche Wirt. Psalm 23 klingt aus, er bereitet mir Tisch und Haus. Du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Tisch und Haus, das dürfen wir auch ganz irdisch nehmen. Nicht alles immer nur vergeistigen. Jesus ist nicht nur der Hirte, sondern er ist auch der Bräutigam. Er nimmt ja den Ehrenplatz dann in der Gemeinde ein. Aber sein Menü will uns nicht kurz halten, sein Mahl will uns nicht schmal halten, seine Gaben muss sich niemand an seinen Gaben, muss sich niemand hungrig essen. Er lädt zu Tisch, es ist ein großer, runder Tisch. Da hat jeder Platz. Es ist ein gedeckter Tisch. Da werden alle satt. Und es ist ein großer Tisch. Hatte ich schon. Ein runder Tisch, da gibt es kein Oben und Unten. Das ist das, was ich meinte. Und dann heißt es, er gibt Speise reichlich und überall nach Vaters Weise sättigt er allzumal. Beim Hochzeitsmahl wird nicht gefastet, weil der Hausherr erstens seine Gäste mit Öl salbt. Das haben die früher damals wirklich gemacht. Das ist jetzt kein Spruch hier. Aber man sagt, naja, das ist so ein bisschen lyrische Ausgleichen. Nein, es war Zeichen der Liebe, der Wertschätzung und der Hochachtung für den Gast. Und dann kommt der überfließende Becher als zweites. Der Gastgeber hat so lange eingeschenkt, bis es überfloss. Wirklich. Das sollte dem Gast signalisieren, du, bei mir kriegst du alles, aber auch alles im Überfluss. Und Jesus hat ja gesagt, ich bin gekommen, dass sie das Leben haben und Mangel haben. Oder? Nee, Überfluss, hallo, Überfluss, nicht? Du bereitest vor mir einen Tisch und schenkst mir voll ein. Johannes hat es erfahren, von deiner Fülle nehmen wir Gnade und Gnade. Und die Jünger haben es erfahren, habt ihr je Mangel gehabt? Natürlich. Nein, unisono haben sie gesagt, nein, niemals, Herr. Und so werden auch wir es erfahren, volle Genüge und Freude, die Fülle. Und da es nicht zuerst um den Magen geht, Jesus wusste das auch, sondern das Herz. Und einem unterernährten Herzen, ja, da stirbt man schneller als mit einem knurrenden Magen. Da sitzt der Hunger nach Frieden, weil die Welt ihn nicht geben kann. Da gibt es Krach und Krieg. Da sitzt der Hunger nach Freude, weil das Leid die Oberhand hat. Da sitzt der Hunger nach Liebe, weil mich keiner richtig lieb hat. Da sitzt der Hunger nach Trost, weil alle Beileidsbezeugungen leere Worte sind. Da sitzt der Hunger nach Vergebung, weil alle Vergangenheitsbewältigung bisher gescheitert sind. Alle diese Hungernden, sagt Jesus, müssen nicht fasten. Alle diese Hungernden sollen durch sein Wort satt werden. Aus dem üppigen Angebot der Bibel können wir keine Diät machen. Ein fünfter, letzter Punkt. 4, 5. Mein guter Hirte Jesus Christ, der du mein Heiland ewig bist. Natürlich auch noch ein kleines, dieses wunderbare Altarflügelbild hier von Grünewald, dem Isenheimer Altar. Ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da, weil das so ist, dieses Bild hier, der auferstandene Jesus Christus. Das Haus ist gekündigt, wir müssen gehen, aber wir wissen doch in der Regel, wenn du die Leute draußen fragst beim Straßeneinsatz, ne, was sind die zwei wichtigsten Fragen, wohin mit meiner Schuld und was ich nach dem Sarg gehe? Weiß ich nicht. Ja, so heißt es ganz lapidar. Unsere Lebenshäuser stehen im Sanierungsgebiet, ganz einfach. Wir haben es schriftlich, der Abruf steht bevor. Das ist todsicher. Und nun können wir die Terminsache weit von uns schieben und sagen, oh, ich bin erst 20, oh, hat eine Langzeit bis 80, ne? Da brauchen wir noch gar nicht kümmern drum und sowas. Ne? Wir können es wegdiskutieren, alles halb so schlimm. Wir können den Tod bagatellisieren, ach, ganz einfach, durch einen kleineren Übergang und dann war es das. Tatsache bleibt, wir müssen gehen, aber wir wissen oft nicht, wohin. Der Dichter Wolfgang Borchert sagt einmal, wir sind eine Generation ohne Abschied, ohne Glück, ohne Heimat. Denn wir haben nichts, zu dem wir heimkehren könnten. Die Mutter von Heinrich Kemmler, ich denke, das Krelinger Lustzentrum ist bekannt, in ihrem Sterben sagt sie dann, jetzt geht's nach Hause. Paulus hat es auch anders gewusst. Er sagt auch, ich weiß es, wo es hingeht. Ich möchte lieber jetzt bei Jesus schon sein. Aber um euretwillen möchte ich hier bleiben. Der Vater hat ein Haus, der Sohn belegt das Haus und der Heilige Geist, er garantiert uns das Haus. Ja, ein Haus nicht mit Händen gemacht. Über der Architektur wird keine Angaben gemacht, obwohl wir doch gerne mal wissen wollten, wie die Wohnungen ausschauen, wo uns dann der Herr Jesus jetzt schon bereitet. Gott lässt sich nicht in seine Pläne schauen, aber Gott erwartet etwas von uns, was viel köstlicher ist, nämlich den Glauben von uns. Jedenfalls haben unsere Hände da gar nichts dann mitgearbeitet. Ja? Und deshalb braucht auch das Haus keine Renovierung, keine neue Dämmung, keine Modernisierung und keine Sanierung. Das Haus ist ewig. Aber wie kommen wir in dieses Haus? Das ist ja jetzt die entscheidende Frage. Am Anfang hatte ich, der Herr ist mein Hirte. Wenn ich dieses Mein schon habe, dann bin ich gewiss, dieses Haus, dort komme ich hin. Wer dieses noch nicht hat, dem möchte ich es jetzt noch einmal deutlich sagen. Die Person Jesu entscheidet darüber, ob du in dieses Haus mit hineinkommst oder nicht. nicht dein Geldbeutel, nicht deine guten Taten, deine Strichliste, 100 mal gut, 99 mal nicht gut, ja und, was weiß ich, was man sich da so ausspinnt. Das wird alles dort an der Himmelstür abgegeben. Und dann wird nur gefragt, stehst du dort drin im Buch des Lebens? Es ist nicht wahr, dass dieses ewige Zuhause irgendwie ein frommes Wunschdenken ist. Das haben mir immer wieder die Professoren aufgeschwatzt. Kann man nicht wissen, geht nicht, Anmaßung. Sag ich doch, ich weiß es. Ich weiß es, dass es keine Jenseitsspekulation ist, auch keine Selbsttäuschung aus Angst, sondern wer dem Herrn Jesus gehört, der hat dort oben auch den Platz. Warum kann ich das so gewiss sagen? Jeder, der Jesus in sein Herz aufnimmt, da wohnt Jesus ja jetzt im Herzen drin. Und wenn ich dann einmal hier dieses Herz nicht mehr schlägt, dann wird Jesus nicht sagen, oh, jetzt war es gut, dass es endlich aufhört, lass mal liegen. Nein, sondern dann nimmt er, weil er hier wohnt in meinem Herzen, mich mit hinein in diese ewige Herrlichkeit, weil ich ihm ja gehöre und gehorche. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und jetzt stürzt am Karfreitag alles zusammen. Dieser Jesus muss für alles bezahlen, was ich eigentlich hätte bezahlen müssen. Und der Ostermorgen reißt allen Horizont auf. Ich kann mir es gar nicht vorstellen, wie diese Jünger und wie die Frauen dort am Grab zittern und Grausen gekriegt haben. Wo ist dieser Jesus hin? Und er läuft ihnen über den Weg und sagt, das Erste, fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht, fürchtet euch nicht. Es ist zum Fürchten, wenn wir daran denken, was uns bevorstehen könnte. Aber diese neue Heimat, dieses ewige Zelt, was Jesus uns bereitet, das gehört uns. Liebe Freunde, mit dem Tod ist nicht alles aus. Unsere Lebensschranken, unser Lebensweg endet vor der Schranke des Gerichtes. Und wohl dem, ja, da wird auch mein Fall aufgerufen, natürlich. Meine Akte kommt auf den Tisch, wohl dem, der dann sagen kann, da ich stehe auch noch in einem anderen Buch drin. Dort im Buch des Lebens, da bin ich eingetragen. Mit roter Tinte hat mich Jesus dort eingetragen. Wenn nun der Geist des, Paulus sagt das, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen. Das ist unsere Hoffnung. Weil Jesus vorangegangen ist, er ist der Erstgeborene von den Toten, sagt Paulus. Und so werden auch wir hintendrein hinter ihm hergehen können. Wisst ihr was? Jetzt suchen wir mal den Psalm gemeinsam aussagen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen. Er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele und führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Wenn ich schon wandere im finstern Todestal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab, die trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Also bis nächstes Mal auswendig lassen. Das ja. Amen. Jetzt wollen wir noch einen Moment der Stille haben. Ich will mein Herz danken, dass dieser Psalm nicht nur ein Relikt aus frühen Zeiten ist, sondern dass du ihn uns gegeben hast als Trostwort. Für uns ganz persönlich, für jeden, der hier ist, ganz persönlich. Und wer es noch nicht geschafft hat, diesen Weg zu diesem guten Hirten, dass er ihn doch noch nehmen könnte, solange noch Zeit ist. Wir danken dir für all das, was wir dort drin haben. Es ist so gewaltig, Herr, was du dort verpackt hast. Und es greift so in unser Leben hinein. Danke, dass wir das wissen dürfen. Du bist mein Hirte. Amen.